Wildberry Lillet von Nina Chuba.
Ich also glaube, du gehörst dazu zu den 0,001%, die das am meisten gehört haben.
Sie hat schon diese Gewinnermentalität, ja, oder?
Ja. Und das ist halt wirklich, finde ich, schon krass.
Aber dann hat er jedes Mal sein Umfeld eines Besseren belehrt.
Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du?
Jetzt kümmert sich Jürgen die Moves um. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen
Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solja.
Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast. Mit Richard Krause und Benedikt Probst.
No, he does it again! Timo does it for the second time! Magdeburg is
his! Ja, dann legen wir los.
Legen wir los zur Weihnachtsfolge. Wir können auch dieses Mal eigentlich direkt zum Anfang singen, oder?
Wir können auch, aber dann müssen wir tatsächlich...
nee, das machen wir nicht, Die Leute sollen die Möglichkeit haben, auszuschalten. Herzlich willkommen zu unserer traditionellen Weihnachtsfolge live und in Farbe aus Brauses Küche.
Ja, das hat eine große Tradition mittlerweile, würde ich sagen. Ne?
Ist viermal schon eine Tradition?
Ja. Ich glaube, ja.
Ab wann ist Tradition? Ab zwei, oder?
Ab zwei, absolut.
Ja, was natürlich neu ist, der Richard ist jetzt offiziell Sportvorstand beim Deutschen Tischtennisbund. Was bringt diese neue Funktion mit sich? Bist du jetzt noch einflussreicher, als du es eh schon warst?
Ja, die Frage ist sehr, sehr gut. Also zunächst mal ist es natürlich so, dass alle Arbeiten des Sportdirektors auch im weitesten Sinne in den Vorstand Sport mit reinlaufen. Und dann gibt es natürlich so noch ein paar Sachen on top. Wir haben ja einen Dreiervorstand. Und da Matthias Vatheuer, Andreas Hein und ich, wir versuchen natürlich jetzt ziemlich viele Dinge anzuschieben. Also ist auch schon ein bisschen mehr, als es eben vorher gewesen ist, weil man in andere Bereiche eben mit rein wächst und reinkommt. Aber es bleibt natürlich Vorstand Sport.
Mhm. Und der Vorstand Sport ist so seriös, dass er einen Weihnachtspulli anhat mit einem Alpaka mit Sonnenbrille drauf, eine Weihnachtsalpaka mit Sonnenbrille.
Also das muss man sagen, das war mir wichtig. Das ist ein super Weihnachtsgeschenk meiner Frau, ein vorgezogenes. Und ich habe das heute sozusagen direkt mal angezogen, weil ich finde diesen Pulli herausragend.
Ich mache nochmal ein Video hier, direkt live. Das ist fast so gut wie diese tanzenden Frauen bei unserer letzten Folge im VIP-Bereich von der Süwag Energie Arena.
Ja, die waren ja nicht tanzend, die waren schreitend.
Schreitend, genau.
Ja, also ich stelle mich jetzt nochmal hin, so, damit man das in voller Schönheit sieht, weil Alpaka als Tier, das finde ich gut. Das ist so ein Tier, das trägt zur Entspannung bei. Und wenn es, wie man hier sieht, eine Sonnenbrille noch auf hat, also ein cooles Tier.
Ein cooles Tier, auch mit spektakulären Frisuren, was auch sicherlich eine Gemeinsamkeit ist mit dir.
Absolut. Meine Frisur ist so spektakulär, das sage ich öfter. Also heute, man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber ich trage meine Haare offen.
Sehr gut. Aber was Tradition ist, hier ist natürlich auch, dass du jetzt erstmal einen Kaffee zubereitest.
Ja, aber
wir das so machen, dass es richtig den Zuhörern die Ohren rausfliegen, wenn die Mühle mahlt.
Ja.
Die Mahle mühlt.
Die Mahle mühlt, genau. Ich habe die Kaffeemaschine angestellt. Und wir malen mal.
Malen mal, Achtung, alle Ohren zu halten. Ey, du liebes bisschen.
Das ist laut. Das ist laut, aber es ist genau
gemalt. Aber es lohnt sich.
17 Gramm. Wir haben das ja schon mehrmals zelebriert. Ja, wir lockern den Kaffee da noch etwas auf. Ja, und dann leveln wir.
Ich mache auch jedes Jahr ein Foto, wie du Kaffee machst.
Und wir tempen auch noch mal eine Runde.
Hast du eigentlich schon, ist eigentlich schon das Mongolian Beef in deinem Tiefkühler unten drin? Oder wird das erst frisch vom Metzger geholt am 23.?
Tatsächlich ist das alles schon in Auftrag gegeben, weil es bleibt natürlich, dass Mongolian Beef eine Tradition auch ist. Also wir haben ziemlich viele Traditionen hier. Aber das bleibt. Wir sind ein bisschen größer diesmal. Unsere ganze Familie kommt zusammen, also auch aus Berlin noch einige mehr. Und also insofern, das wird größer diesmal. Ich muss den Topf erweitern.
Du musst den Topf erweitern?
Ja, genau.
Und es ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Kaffee nur in so einen Faden reinläuft.
Genau, das Mäuseschwänzchen.
Genau, dann hast du genau die richtige Extraktion. Wie heißt es? Ich bin ja nur halber ja, Kaffee-Freak.
Ja, genau. Nur mit der richtigen Ratio. Und jetzt.
Zu den Hebel.
Zu den Hebel, genau. Und jetzt haben wir den Espresso.
Wo sind deine Stoppuhr? Das ist
immer noch ja, ich habe mitgezählt. Ja?
Während ich dich vollgelabert
habe? Während du mich vollgelabert hast, genau. Das geht mittlerweile in Fleisch und Blut über. Und Kaffeespezialisten werden sagen, das ist nicht genau extrahiert gewesen. Aber ja, wir sind da mal nicht zu genau. So, ich möchte ja auch einen Espresso trinken. Insofern haben wir das jetzt nochmal als kleine Wiederholung.
Das ist eigentlich jetzt 17 Gramm.
17 Gramm habe ich eingestellt, genau. Und dann nochmal ein bisschen auflockern.
Mit welcher Akribie und Leidenschaft er dieses Kaffeepulver behandelt.
Also auf jeden Fall mit ganz viel Leidenschaft, weil ein guter Espresso, der will auch ein bisschen zelebriert werden. So. So. Und jetzt extrahieren wir noch einmal.
Da kenne ich aber jemanden, der zelebriert das mit noch größerer Leidenschaft.
Ja, und wir werden jetzt mal gucken, ob wir das richtig gemacht haben.
Soll ich meinen mal draufstellen?
Na.
Ah, lustig.
So, jetzt gucken wir mal.
Da tropft es aber gerade noch
raus. Ja, das ist noch ein bisschen wenig, aber es kommt gleich.
Mäuseschweinchen ist noch ein bisschen...
Ja, aber das kommt. Das muss ja erstmal seinen Weg finden. Und dann schauen wir mal, ob am Ende die 30 Milliliter funktionieren.
Was hat Kaffee machen und Tischtennis spielen gemeinsam?
Dass man ganz genau arbeiten muss. Ganz genau. So, und jetzt schauen wir mal, ob es am Ende stimmt. 90, 120 wäre es. Ist ein bisschen wenig gewesen. Ja, also wir haben jetzt 26,4 im Espresso, aber damit kann ich ganz gut leben.
Also hätte für die Silbermedaille gereicht bei Tischtennis.
So sieht's aus.
Jetzt können wir ja loslegen.
Jetzt können wir so wirklich loslegen, genau.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
Sehr gerne.
Wie in 1862. Das Geburtsjahr von Werner Schlager, oder was?
Das, ja, ich weiß nicht, ob es das Geburtsjahr ist, aber den Werner habe ich tatsächlich in Linz getroffen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, nee. mich ein bisschen mit ihm ausgetauscht. Das erste Mal seit ein paar Jahren, dass wir uns ein bisschen Zeit genommen haben, so ein bisschen wieder, ja, mal zu sprechen über alte Zeiten, über die Werner Schlager Akademie. Natürlich auch das, was er so ein bisschen macht. Er hat ja während der Europameisterschaften in Linz war die ganze Zeit dabei. Also der österreichische Tischtennisverband hat ihn da ein Stück weit mit einbezogen. Und was spannend ist, also es klingt ja so alt, ne? Aber ich habe die Kinder von Werner das erste Mal gesehen und die sind, man soll es nicht glauben, die sind wirklich gewachsen. Die sind richtig, richtig groß geworden. Ja, da sieht man, wie die Zeit sozusagen rennt.
Aber im Gegensatz zu vielen anderen aus seiner Generation, ist er ja seit dem Ende der WSA eigentlich, ich weiß nicht, wie es davor war, aber nahezu abgetaucht aus dem Tischtennis-Zirkus. Also ich habe mir zum ersten Mal überhaupt, und ich bin ja auch schon seit 10 Jahren dabei und bei vielen Veranstaltungen gewesen, von German Open bis WM, EM, es war das erste Mal, dass ich den Livestream wirklich auch bei so einer Veranstaltung gesehen habe.
Ja, er hat sich tatsächlich ein bisschen rar gemacht. Ich glaube, dass er einfach auch ein bisschen Zeit gebraucht hat nach der WSA, hat jetzt ein paar Projekte, hilft dem einen oder anderen Spieler ein Stück weit und bringt sich natürlich trotzdem im Tischtennis ein. Aber sowohl Werner als auch seine Frau Bettina, ich glaube, die ruhen mittlerweile ganz gut in sich. Und ja, ich hoffe, dass wir ihn irgendwo im Tischtennis natürlich immer mal wieder sehen.
Vielleicht wird er auch bald Nationaltrainer oder Sportdirektor in Österreich. Ich habe gehört, da ist auch viel Bewegung in der Sportpolitik. Ja,
ich kann es gar nicht beurteilen. Also es ist zumindest so, vor den Europameisterschaften ist das ja nochmal ein Stück weit hochgekocht. Jetzt habe ich nichts mehr gehört. Also war ein bisschen Unruhe. Ja, ist letztendlich Unruhe ist immer schlecht. Das muss alles aufgearbeitet werden. Und dann, ja, hoffentlich gibt es dann wieder Ruhe. Denn Österreich hat schon ja auch den einen oder anderen Spieler, die eine oder andere Spielerin, die durchaus da auch spannend ist, mal weg von Sofia Polkanova, auch was da so im Nachwuchsbereich ist.
Die 14-Jährige,
genau, die
Namen gerade nicht parat.
Ja, genau, ich auch nicht. Asche über mein Haupt, aber zum Beispiel auch der kleine Kulacicic, der bei den Europameisterschaften im Halbfinale im Doppel war. Also das ein oder andere tut sich da auch. Und ja, wie gesagt, ich kann einfach nur hoffen, dass da Ruhe reinkommt.
Es hat ja jedes Jahr irgendwie so, ich sag mal, Tendenzen, Entwicklungen, Dinge, die vielleicht herausstechen, gibt's für dich, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Gibt's für dich irgendwas, was für dich im Jahr 2024 besonders auffällig war, natürlich aufs Tischtennis bezogen, oder vielleicht irgendeinen Schluss oder Konsequenz, die du gezogen hast, oder irgendwas, was du sagst, okay, dafür stand das Jahr jetzt irgendwie vielleicht mehr als in irgendeinem anderen Jahr?
Ich glaube, dass das Jahr halt tatsächlich unter diesem Motto stand, das ist unglaublich viel in Bewegung. Unglaublich viel in Bewegung, dass man, haben wir am eigenen Leib ja auch gemerkt, dass die ganzen klassischen Hierarchien ein Stück weit durcheinander gewürfelt worden sind. Man hat immer gesagt, Europa ist flügellahm. Wir waren mit die Nation, die immer gesagt hat, wir brauchen noch mehr Konkurrenz. Ja, jetzt haben wir sie.
Jetzt wollen wir sie.
Würden wir uns wünschen, dass wir manchmal vielleicht ein bisschen weniger Konkurrenz haben. Nein, Spaß beiseite. Konkurrenz ist natürlich erstmal gut, aber es ist natürlich auch ein Auftrag, dieser neuen Realität eben Folge zu leisten. Wir haben gesehen, dass auch in China der ein oder andere oder die ein oder andere Spielerinnen und Spieler ja einfach auch nicht so konstant zwischendurch geliefert haben, ja, vor allem nach Olympia, und dass da unglaublich viel in Bewegung ist. Ich glaube, dass wir auch diese Anpassung mit einem noch größeren Wettkampfkalender, dass wir dem eben Folge leisten müssen, dergestalt, dass wir ein paar Dinge im Training anpassen müssen. Ich sag mal so als Schlagwort, dass wir natürlich auch schauen müssen, wenn wir so viele lange Wettkämpfe haben, dass wir auch während der Wettkämpfe noch intensiver probieren zu trainieren. Das ist natürlich etwas. Also wir haben mit ein paar anderen Spielerinnen und Spielern immer mal gesprochen, die sagen, naja, eigentlich haben wir es in Phasen auch umgedreht. Wir trainieren sehr, sehr viel Tischtennis während der Wettkämpfe, weil die Wettkämpfe zum Teil eben sehr, sehr lang sind, und fokussieren uns dann während der Heimtrainingsphasen, also wenn wir bei uns in Düsseldorf oder je nachdem, wo eben die Spielerinnen und Spieler trainieren, dass da eben andere Dinge gemacht werden, wie zum Beispiel dann vielleicht ein bisschen mehr im athletischen Bereich. Also das hat dann schon auch richtig Folgen, denn für uns bleibt es, dass Zielveranstaltungen sind Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, und trotzdem müssen wir ja dem Rechnung tragen im Gesamtwettkampfkalender in Kombination mit der Bundesliga. Also da haben wir ein paar Dinge angeschoben, die total spannend sind, und wie gesagt, Europa und das ganze Welttischtennis ist extrem in Bewegung.
Das war jetzt nur so ein oberflächlicher Anriss.
Ja, du hast gesagt, ich soll nicht zu tief gehen, ich soll nicht zu sehr ins Detail gehen.
Aber es waren trotzdem 2 und 3 Minuten oder so. Nee, es sei dir gegönnt. Du bist ja hier auch der Namensgeber dieses Podcasts. Nutzt du Spotify?
Ich nutze Spotify,
ja. Dann müssen wir jetzt mal dein Spotify-Rap vom Jahr angucken. Weißt du, was das ist?
Nein.
Mach mal auf. Da zeigt er dir ja mal an, was du in dem Jahr am meisten gehört hast.
Okay.
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, du hast einen ganz exquisiten Musikgeschmack. Guck mal, hier sieht dir dein Rap an. Deine Highlights, komm, wir gucken mal hier, deine Stories. Muss man leise machen. Das ist ein absoluter Trend gerade wieder bei Social Media, und jeder teilt's auch. Da wird jetzt quasi präsentiert, was du in diesem Jahr am meisten.
Oh, das ist aber mein Musikgeschmack.
Lass mal, du darfst nicht so schnell weiterklicken, das dauert doch immer ein bisschen. Ja, dein Musikgeschmack, da bin ich jetzt gespannt, und ich glaube auch die ganze Hörerschaft. Gut, dass wir uns ein paar Notizen gemacht haben. Dieses Jahr, also du hast dieses Jahr 7479 Minuten lang Spotify gehört. Das ist nicht so viel.
Okay.
Ich glaube, bei mir waren es 20.000 oder so.
Also bei mir ist.
Am 18. Juli hast du am längsten gestreamt, nämlich 295 Minuten. Warst du da auf dem Weg nach Paris? Nee. Doch, könnte sein, oder?
Das könnte sein, ja.
Du hast dieses Jahr 475 Songs gestreamt. Und einen davon immer und immer wieder.
Ja.
Wildberry Lillet von Wildberry. Nina Chuba. Ich
also glaub's jetzt, nicht. Jetzt muss
der Sportdirektor war Nina Chuba, Wildberry Lillet.
Ja.
Du gehörst dazu zu den 0,001%, die das am meisten gehört haben.
Du hast ihn am 1. April entdeckt.
Und seitdem 129 Mal
gestreamt. Ich finde das witzig, ja. Ja, wir haben noch ein paar andere Songs.
Es ist zwar kein Wettbewerb, Aber eine Bestenliste haben wir trotzdem.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt. Zweiter Platz, Udo Lindenberg, durch die schweren Zeiten. The Fairy Tale of New York, das ist das, was gerade läuft, oder?
Ja.
Und dann kam was von Bushido,
habe ich gesehen.
Für immer jung, für immer jung. Du hast dich verändert, genau, mit Musikgeschmack, aber das ist ein bisschen komisch. Also kannst du weiterklicken. Klick mal weiter. Nächste Story an. Imagine.
Ja.
Also das präsentiert er jetzt, wie sich der Musikgeschmack verändert hat, aber das ist ja Blödsinn, dass sich in einem Jahr der Musikgeschmack verändert. Im August war Mellow Rock, Ukulele, Oldies dein Ding.
Ja, also das weiß
John Lennon, Elvis Presley, Fool's Garden. Stark.
Ja.
Du hast 215 Artists gestreamt.
Ja, also ich würde mal sagen,
ich würde mal sagen, Nina Chuba, das kommt überraschend.
Das kommt überraschend.
Ich kann dir sagen, bei mir steht Taylor Swift ganz oben, obwohl ich das gar nicht so viel höre, aber bei mir hören auch noch ein bisschen die Kinder und die Frau und so weiter.
Ja, mit. Also das,
wir Podcast, haben natürlich... Podcast hast du gar nicht?
Ganz wenig.
Weil das ist bei mir das meiste. Ja. Ich habe da Apokalypse und Filterkaffee, das ist so ein News-Podcast, den höre ich ganz viel.
Falco.
Ja. Wo wir wieder bei Werner Schlager werden.
Ja. Ja, also es ist wirklich ganz breit gemischt, aber eigentlich ist so dieses, ich sag mal...
Top-Artist Udo Lindenberg, Nina Chuba, Falco, The Pokes und Bushido auf Platz 5. Schaust du auch deren Reality... Kannst du ausmachen. Schaust du auch deren Reality-Format? Wo läuft das? Ich glaube bei...
Tatsächlich bin ich da einmal reingerutscht.
Wo die dann Dubai wohnen.
Mit genau. Bin ich einmal reingerutscht, aber also so, ich bin wirklich so weit aufgestellt, was Musik angeht und ziemlich viel Deutschrap. Ich sag mal, ich komme auch aus der Phase Tote Hosen, Ärzte. Die habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ich bin ja dann doch schon ein Stück älter und ich versuche mich etwas jung zu halten mit der Musik.
Ja, also da bin ich auch eher zu Hause. Aber ja, bei mir war es, wie gesagt, Taylor Swift und dann, ich glaube, Blink 182, das ist auch noch so ein Relikt aus meiner Jugend, so Indie-Punk und so ein Kram. Aber ist natürlich alles nicht so cool wie Bushido und Nina Chuba. kannst du dich noch an Damian Zech erinnern mit der Übung Anti-Ritchie, mit Gerd Richter, glaube ich, war das. Hatten wir letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen. Da hatte Damian Zech, den eine oder andere kennt er vielleicht aus dem Livestream von Ochsenhausen, ich glaube, der kommentiert dort oder hat zumindest kommentiert und spielt auch ganz gut. Und die haben gesagt, sie spielen immer die Übung Anti-Ritchie.
Anti-Ritchie, da bin ich jetzt gespannt. Also,
ja, genau, weil Gerd Richter kennst du ja, glaube ich.
Nein, sicher.
Genau, und er hat Audios geschickt. Ich spiele dir jetzt mal ab, wie es zu diesem Namen kam. Ist ganz witzig.
So, ihr zwei. Dann erkläre ich euch mal die Übung Anti-Ritchie. Und zwar geht die Übung so. Einer schlägt auf, also ich spiele die immer, Gerd spielt die nicht. Ich schlag auf, Rückschlag kommt frei. Wenn er lang kommt, ziehe ich Topspin Rückhand. Wir spielen Rückhand. Und die Übung löst sich dann so auf, dass entweder ich umlaufe, spiel frei, oder mein Partner spielt parallel und dann ist auch frei. So, und was hat das jetzt mit Ritchie zu tun?
Die Frage stelle ich mir.
Ritchie hat irgendwann mal in der Folge von euch gesagt, dass er so schnell war, oder bestimmt noch ist, dass er nach seinem Aufschlag eigentlich auf Verdacht schon mal rumlaufen konnte. Und wenn der Ball in die weite Vorhand kam, war er immer noch rechtzeitig da, um einen guten Ball zu spielen. Und das hat mich persönlich extrem beeindruckt. Und dass in der Übung so umlaufen geht, habe ich die Übung Ritchie getauft eigentlich, weil ich immer dachte, ja Gerd, wenn du mich in der weiten Vorhand anblockst, ich bin jetzt wie Ritchie, ich bin rechtzeitig da. Bin ich nicht. Ich muss das noch ein bisschen üben. Und dann sind wir halt drauf gekommen, dass der Ritchie ja gar nie so viel Rückhand gespielt hat und deswegen heißt sie nicht Ritchie, sondern Anti-Ritchie.
Okay, das ist schön hergeleitet, das ehrt mich.
Guck mal, du gibst sogar sogar Übungen
Namen,
das ist stark.
Ja.
Bist du noch so schnell auf dem Bein? Wie war deine Hinrunde in dem Jahr?
Oh, mit Licht.
Wie war deine persönliche Tischtennis-Saison
2014? Oh, ja, nicht so wirklich interessant, aber was spannend dabei war, ich habe quasi mit meinem Verein, mit der TG Lang-Selbold, tatsächlich in der Oberliga, spielen wir jetzt vorne mit. Finde ich ist ein tolles Ergebnis. Im Einzel habe ich so mit meinem Ausgeglichen zu kämpfen, aber tatsächlich habe ich kein Doppel verloren, ist mir jetzt gesagt worden. Und witzigerweise, und das möchte ich herausstellen, mit Andreas Gehm haben wir auch kein Doppel verloren, also Gehm Brause, 112 Jahre am Tisch Und im Abwehrangriff-Strategendoppel haben wir ja tatsächlich da Wege gefunden, wie wir, obwohl ich eigentlich über kein passives Spiel verfüge, wie ich mich vielleicht ein bisschen mehr an den Abwehrspieler Andreas Gehm anpasse. Und ganz spannende Geschichte.
Aber da muss ich dir auch mal Respekt zollen. Ich meine, du bist jetzt auch keine 40 mehr, auch keine 25, sondern ich sag mal schon Anfang 50, sagen wir mal Mitte.
Danke dafür.
Und immer noch so ein Niveau zu spielen, das schaffen, glaube ich, auch nicht viele. Und gut, du bist noch fit, das sieht man dir auch an. Also deswegen Chapeau dazu. Ich kann dir sagen, ich habe in der Rückrunde zum ersten Mal in meinem Leben eine Null-Zu-Saison-Halbserie gespielt.
Okay.
Ja. Bisschen, also Umstellung auf Vierermannschaft, Liga ist natürlich stärker geworden, auch lange in Selbold, aber die dritte Mannschaft natürlich
okay,
nur.
Okay.
Und ja, ich habe auch nicht so viel selber mitspielen können, also ich habe 3 oder 4 Spiele gefehlt und einige verletzt und nicht da und ein Vater geworden und dann.
Ja, das bedeutet, du hast jetzt gute Vorsätze für 2025 für
die Rückrunde. Ich soll vielleicht mal wieder trainieren. Das letzte Mal habe ich im April trainiert, glaube ich, das ist halt ein bisschen her und dann reicht es halt nicht für so einen popeligen Tischtennisspieler wie mich. Ich glaube, Bilanz war 2-12 oder so. Ist
auch nicht gut, so aber gut, du bist ne? weg vom Null zugekommen.
Ich bin aber auch erst im vorletzten Spiel. Ja, also, wer TTG Auerbach gibt alles für die Rückrunde. Ich glaube zwar nicht, dass wir den Nichtabstieg noch schaffen, aber in Horbach ist alles möglich. Wer dort schon mal war, der weiß das auch. Richard, ich habe so ein paar Sachen heute. Natürlich geht es in erster Linie nochmal auf das Jahr zu blicken. Aber es gab natürlich auch ein aktuelles Event, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, hier an diesem Ort, beziehungsweise in diesem Podcast beim Champions in Frankfurt. Die Jugend-WM.
Ja.
Und man kann sagen, glaube ich, nach einer, ja, für Deutsch-DTTB-Verhältnisse, wo man ja auch ein bisschen verwöhnt war, die letzten Jahre und das letzte Jahrzehnt, relativ titelarmes Jahr. Was Europameisterschaften oder sagen wir medaillenarmes Jahr, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympia betrifft, hat es dann doch nochmal einen richtigen Kracher gegeben, nämlich zum einen die Bronzemedaillen von Mia Krise und Koharu Itagaki im Einzel. In der Mannschaft U15, die Mädels haben wieder eine Bronzemedaille geholt. Annette hat im Doppel noch eine Medaille geholt, aber allen voran natürlich Annette im Einzel, die die erste Jugendweltmeisterin aus Deutschland ist, die erste aus Europa, die erste, die nicht aus Asien kommt sogar. Alle wissen oder viele, die im Tischtennis zu Hause sind, können sich vielleicht noch an Patrick Baum erinnern, der vor 20 Jahren fast den Titel mal gewann, aber sonst hat es keiner geschafft, keine Patty, kein Franz. Ich glaube, zu Timos Zeiten gab es den Wettbewerb noch gar nicht. Ja, was, wie hast du das? Du warst sogar vor Ort, oder?
Ich war vor Ort. Ich habe während der Mannschaftswettbewerbe und die ersten Runden im Einzel konnte ich sehen. Von Annette nicht mehr. Bei Annette das Finale war ich nicht mehr da, aber ich habe es natürlich trotzdem im Stream sehen können. Also ja, das kann man gar nicht hoch genug einordnen. Annette ist wirklich angetreten, um zu sagen, jawohl, ich möchte hier mit der Mannschaft, mit dem Einzel um Medaillen spielen. In der Mannschaft hat knapp nicht gepasst, im Viertelfinale gegen Taiwan verloren. Das ist auch nochmal so ein bisschen was Spezielles, da eben nochmal so diesen Extra-Push zu bekommen, okay, jetzt habe ich nochmal eine Chance, auch wenn es in der Mannschaft nicht ganz geklappt hat, wie kriege ich das jetzt im Einzel nochmal rüber transportiert? Und es ist ja schon so, dass sie ja zu den 4, 5, 6 Spielerinnen gehört hat, wo man sagt, okay, das sind Medaillenkandidaten, aber das dann so zu Ende zu spielen, hat ja auch wirklich keine leichte Auslosung gehabt, die gab es jetzt, die Goda gewesen ist oder Takahashi. Ja, genau. Also es sind dann wirklich ein paar Spielerinnen gewesen und natürlich im Finale gegen die Chinesin zu gewinnen. Also das ist mega stark, das so zu Ende zu liefern. Und ja, ist natürlich herausragend. Wir haben eine Weltmeisterin. Ja, das finde ich ein richtig starkes Ergebnis. Ist natürlich gleichzeitig auch wirklich dieser Auftrag, da jetzt weiter an den kleinen Schräubchen zu drehen. Um, wenn man das mal so als ein Bogen probiert zu spannen. Also was passierte bei den Olympischen Spielen in der Mannschaft, wo sie unglaublich gut gespielt hat. Dann bei den Europameisterschaften, wo es viel Licht gab, zum Beispiel das Mixed, hat sie richtig, richtig gut gespielt. Dann natürlich auch ein bisschen Schatten, also gegen Bernadette Zotsch, wo sie auch wirklich gemerkt hat, okay, da fehlen noch doch einige Dinge. Und dann hinten raus in ihrer Jugendklasse, wo man natürlich ein bisschen ein anderes Auftreten hat, weil man da natürlich als nicht ganz frei, sondern als Mitfavorit antritt. Aber das dann so abzuliefern, auch die Art und Weise, wie sie sich dort präsentiert hat, das ist ganz groß gewesen. Das gibt das Lob des Jahres 2024 nochmal.
Sportdirekt, das Lob des Jahres 2024. Du brauchst so ein Siegel. Ja. Was mich halt beeindruckt bei ihr ist, jetzt mal abseits von ihrer Spielstärke, ist halt, dass sie wirklich immer, wenn es drauf ankommt, liefert. Und das schon mit 18. Und das jetzt nicht nur bei der WM oder bei Olympia, und man kann auch sagen bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt, wo sie ja quasi aus einer Nicht-Tischtennis-Phase kam während ihrer Abiturzeit, sondern sie hat ja auch in der Vergangenheit schon alle Titel gewonnen, sei es jetzt U21, sei es bei Jugend-Europameisterschaften und so weiter und so fort. Das heißt, auch wenn sie dann in der Bundesliga mal einen schlechten Tag hat oder vielleicht bei einem Turnier, sie hat auch viele schlechte Auslosungen gehabt, ist bei den internationalen Turnieren, hat immer sehr schwere Erstrundengegnerin gehabt, auch aus China oft. Aber sie hat schon diese Gewinnermentalität, ja, oder? Ja. Und das ist halt wirklich, finde ich, schon krass. Ja,
das hat sie auf jeden Fall. Also sie ist wirklich in der Lage, die Chancen zu nehmen und sich unglaublich gut zu fokussieren. Hat natürlich trotzdem einfach jetzt auch noch ein paar Sachen, wo sie wirklich dran arbeiten muss, weil ich glaube, das ganze Jahr 24 war schon von dem durchzogen, dass man so ein bisschen begann zu spüren, okay, sie hat einen Schritt gemacht und ist vielleicht schon zwei Schritte gegangen. Das hat alles ein bisschen dann gedauert, bevor auch, ich sag mal, die anderen Spieler, Trainer das so ein bisschen einordnen konnten. Und dann ist natürlich der Klassiker, dass man dann überrascht ist, wie gut sie schon spielen kann. Und jetzt wird natürlich im nächsten Schritt, werden sich alle noch besser auf sie einstellen. Und ist so ein Klassiker, dass man sagt, okay, man geht drei Schritte vor, zwei zurück. Ich hoffe, dass sie dann direkt wieder die nächsten drei Schritte eben geht, weil es ist wirklich so eine Wellenentwicklung, die man eben hat. Ich glaube, dass die Trainer, dass die Spieler sie jetzt absolut auf der Pipeline haben. Bei Olympia hätte man vielleicht sagen können, ja gut, hat vielleicht über ihrem Level gespielt, glaube ich nicht. Sie hat ihr Level dort abgerufen, was wir ein bisschen erhofft haben. Aber danach ist es natürlich schon so, dass der oder die eine oder andere gesagt haben, okay, jetzt müssen wir uns die Annette auch ganz genau angucken, wo hat sie denn vielleicht noch ein paar Schwachpunkte, wo muss man sie gut anspielen? Das wird quasi der Auftrag in 25 an Annette und das Trainerteam sein, zu sagen, okay, da brauche ich eben noch die Veränderung hier. Ich muss vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, ein bisschen an meiner Beinarbeit arbeiten oder ein bisschen an der Athletik arbeiten. Das sind, denke ich, alles Dinge, die sie jetzt eben auf der To-Do-Liste hat. Und natürlich einfach auch jetzt genau zu überlegen, sie ist im Übergang zwischen, also Übergang ist jetzt auch der falsche Ausdruck schon, aber sie ist ja im Prinzip noch eine Jugendspielerin, die aber schon den Anspruch hat, gar keine Frage, im Damen-internationalen Wettbewerb eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und da muss sie natürlich ein paar Schritte noch machen, weil, wie gesagt, auch die anderen schlafen nicht. Die werden sicherlich sich das ganz genau angucken und überlegen, okay, wo sind denn die Stärken und wie kann ich von Annette und wie kann ich die umgehen und wie kann ich die Schwächen von ihr ein bisschen mehr anspielen.
Glaubst du, dass das dann vielleicht der einzige Nachteil ist von so einem WM-Titel oder sich so in den Mittelpunkt zu spielen, dass dann die wirklich auch zum Beispiel in China anfangen, okay, wir studieren Annette jetzt mal und schauen, wie wir sie quasi besiegen können, mehr als wenn sie jetzt vielleicht nicht diese Titel gewonnen hätte?
Also ich denke, dass das unabhängig von dem WM-Titel ist. Also ich glaube, dass eine Annette Kaufmann bei vielen schon im Buch stand. Aber natürlich, wenn dann jemand solche Schritte macht, wie Annette jetzt gemacht hat, dann wird man natürlich probieren, das Kapitel Annette Kaufmann ein bisschen intensiver zu lesen. Das macht natürlich auch ein bisschen was, ist natürlich auch ein bisschen Druck, mit dem man umgehen muss. Das wird für Annette wie für jeden anderen Spieler oder Spielerin natürlich auch so sein, dass da die Erwartungshaltung ein Stück steigt und dem muss man sich stellen.
Ja, da hast du schon meine nächste Frage direkt beantwortet.
Das ist ein Klassiker.
Ja, weil du das Skript auch wieder gelesen hast. Wahrscheinlich hast du dir direkt unterbewusst, dass du direkt die Frage, wie es mit dir weitergeht. Ich meine, man muss wirklich sagen, was wirklich, ich glaube, wir hatten das auch schon thematisiert, dieser Hype, der um sie entstanden ist, seit Paris. Das war dann bei der EM so. Auch hat man gemerkt, die Medien halt, nicht die Nicht-Tischtennis-Medien, berichten halt über sie. Jetzt mit der Jugend-WM, da hat es irgendwie 2 Tage gedauert, bis es dann bei den ganzen großen Plattformen durchgesickert ist. Und dann ging es wieder los, ja. Also was die auch zurzeit, was die für ein wildes Jahr 2024, absolut, auch halt privat mit dem Abitur, dann diese Titel, dieses kurzfristig, dass sie bei Olympia dann noch mit reinkommt, dass sie dann so eine tragende Rolle spielt, dieser ganze Medienrummel, das alles zu verpacken, auch wenn man sagt, Jeanette ist, denke ich, eine, die das gut schafft, ist das, glaube ich, darf man nicht vergessen, sie ist trotzdem eine 17-Jährige gewesen, beziehungsweise eine 18-Jährige jetzt, und ich glaube, dass das für sie trotzdem auch nicht einfach ist, aber
gut, da bleibt natürlich, dass sie wirklich diese Mentalität hat, und die hilft ihr natürlich auch ein bisschen durch diese, sind ja keine schwierigen Situationen, wenn man schwierig als ein bisschen negativ belastet sieht, sondern schwierig im positiven Sinne. Das hat wirklich jetzt neue Aufgaben, und auch das Level insgesamt eben auf diesem hohen Niveau eben zu halten. Ja, und gar keine Frage, du wirst auch solche Spiele haben. Ich komme nochmal zurück, zum Beispiel bei den Europameisterschaften gegen Bernadette Soch. Das war eine doppelt schwierige Situation. Ich glaube, dass Soch sehr, sehr gut sich auf dieses Einzel vorbereitet hatte. Und Annette kam natürlich aus der Niederlage im Mixed. Also, aber auch das sind ja genau diese Mechanismen. Deswegen war es mir so wichtig, als wir jetzt über die Jugendweltmeisterschaften gesprochen haben, dass sie da eben gegen Taiwan dieses Spiel verloren hat und kurz danach, also nicht am gleichen Tag, aber ging eben der Einzelwettbewerb weiter, und diesen Schalter dann umzulegen, das ist ja ein Klassiker, was wirklich mitunter für alle Spielerinnen und Spieler total schwierig ist. Also ich habe mein erstes Einzel in einer Mannschaft vielleicht verloren, aber muss bei 2-2 für die Mannschaft wieder an den Tisch. Oder ich habe ein Einzel verloren und habe danach aber noch ein ganz, ganz wichtiges Doppel oder Mixed. Das sind wirklich jetzt weitere Schritte, dass man eben sagt, okay, ich muss versuchen, schnell umschalten zu können und ein paar Sachen zur Seite zu schieben. Jeder weiß, egal auf welchem Level, wenn du das erste Spiel verloren hast und das zweite Spiel steht noch vor dir, für eine Mannschaft zum Beispiel, dass das wirklich nicht ganz leicht ist. Und das ist sicherlich eine Sache, die sie weiter lernen muss. Wie gesagt, das sind so ein paar Dinge, die man ihr, wie sagt man so schön, in die To-Do-Liste schreibt.
Die wirst du dann sicher auch mit ausfüllen. Und ihr Team, was man natürlich sagen muss, wäre ein bisschen zu kurz fällt, kommt dann oder im Schatten steht, durch diesen wirklich sensationellen Erfolg von Annette, sind halt Aomiya und Koharu, die ja wirklich herausragend da gespielt, absolut, haben, die natürlich da jetzt vom Gefühl her fast ja so ein bisschen unter den Tisch fallen, finde ich, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Aber trotzdem, das waren ja auch Koharus 14, die kann nächstes Jahr, glaube ich, sogar nochmal mitspielen,
die, oder? Die kann nächstes Jahr nochmal spielen, ganz genau.
Und Mia auch, glaube ich, hat auch sehr gute Spielerinnen geschlagen mit Lutz, und Takahashi hat, glaube ich, Mia gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was sagst du zu den beiden? Also bei den Frauen, da sieht es ganz gut aus.
Genau, oder? Wir haben eine total spannende Generation dort, angeführt von Annette, aber natürlich auch eine Mia Griesel dabei. Wir haben eine Lorena Morsch, über die wir jetzt, glaube ich, auch sprechen könnten, hat auch eine spannende Entwicklung gemacht. Natürlich eine Koharu, eine Josie. Also wir haben eine ganz, ganz spannende Generation im weiblichen Bereich, und die gilt es natürlich jetzt irgendwo zu entwickeln. Ganz smart die Jahresplanung zu machen, genau zu gucken, wann werden dann Trainingsblöcke gesetzt. Ich hatte es ganz am Anfang, wo du gesagt hast, das sind ja nur Dinge an der Oberfläche, aber genau darum geht's ja letztendlich, dass man wirklich sagt, okay, welche Wettkämpfe spielt man, wo spielt man mal einen smarten Wettkampf, um einfach ein paar Punkte zu sammeln, wo spielt man einen Wettkampf, wo ich sage, okay, da gilt es wirklich als Zielwettkampf, das Ganze eben einzustufen und das Ganze eben im Trainerteam abzusprechen. Also da haben wir wirklich im weiblichen Bereich ein paar sehr, sehr gute Talente, die wir jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickeln müssen. Wir haben jetzt nicht über André Bertelsmeier bislang gesprochen, im männlichen Bereich, der auch eine sehr, sehr gute Entwicklung durchgemacht hat, der nächstes Jahr auch in der Bundesliga spielt, in Bad Königshofen, der auch ein ganz, ganz spannender Spieler ist. wichtig bei dieser ganzen Sache. Und da werden jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ja, jetzt der Brause tritt immer so ein bisschen auf die Bremse.
Tritt er auch,
aber das gehört einfach dazu, weil ich möchte nicht, dass wir so ein One-Hit-Wonder haben. Ich möchte einfach, dass wir unsere Spieler langfristig entwickeln. Wir haben das gesehen, Timo, der jetzt quasi in seiner Farewell-Tour ist, aber der hat ganz, ganz viele Olympischen Spiele mitgespielt, teilgenommen. Und das ist ja keine Ausnahme. Wir haben auch einen Dmitri Ovtcharov, der mehr als einmal Olympische Spiele gespielt hat. Wir haben das bei einer Nina Mittelham, die sich ja auch anschickt, weitere Olympische Spiele zu spielen. Wir haben das bei einem Patrick Franziska. Wir hatten das beim Bastian Steger. Also entscheidend ist dabei, dass es tatsächlich zeigt, einfach die Analysen, wir brauchen, um eben nachhaltig nach oben zu kommen, mitunter, gerade in Deutschland, ein bisschen länger. Dafür halten wir uns natürlich, wenn wir nachhaltig uns dort entwickeln, im Zuge des, es ist dann so ein Sport, nicht ein sportpolitischer, aber einfach so ein sportwissenschaftlicher Ausdruck, im Zuge des sogenannten langfristigen Leistungsaufbaus müssen wir uns die Zeit geben, die Spieler eben nachhaltig zu entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig.
Sehr gut, ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Wichtig ist, dass sie nicht zum Fußball wechseln, hätten wir jetzt beim Verein gesagt, weißt du?
Nein.
Wir müssen die beim Tischtennis halten. Die dürfen ja nicht, dass die mit dem Fußball anfangen oder die Mädels, dass die jetzt da andere Interessen haben.
Die bleiben beim Tischtennis. Ja, einmal infiziert, kommst du da nicht mehr los.
Ja, das ist, dafür ist Tischtennis bekannt. So, also Jugend-WM, sehr schön. Richard, lass uns mal, das haben ja auch die Zuhörer gefragt bei Instagram, was so ihre Momente des Jahres waren. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch schon gemacht. Ich glaube, da waren es nur 3, ich habe es mal erweitert auf 5. Deine und meine, also unsere Top 5 Momente des Jahres. Ich bin mir sicher, da wird es Überschneidungen geben. Ich würde sagen, wir fangen bei Platz 5 an bis Platz 1.
Oh, das ist schwer. So tief bin ich gar nicht ins Skript eingestiegen. Also,
das steht ja auch nicht drin. Da habe ich ja, hab ich ja geschwärzt.
Okay.
Alles. Aber ich hoffe, dir war klar, dass du dir auch Top 5. Aber ich kann ja mal anfangen.
Ja, fang mal an.
Ich glaube, ein paar sind relativ klar. Über eine haben wir jetzt schon gesprochen. Die ist relativ weit oben im Ranking. Also ich fange mal mit Platz 5 an. Und zwar ist das unser erster Live-Podcast in Erfurt gewesen, ja, falls du dich erinnern kannst. Das Publikum war überschaubar, da waren jetzt nicht tausende an Menschen, aber das war eigentlich ganz cool und grundsätzlich natürlich damit zusammenhängt auch die Tischtennis-Finals in Erfurt, die schon eine ganz interessante Veranstaltung waren und sicher in dem Jahr 2024 auch was Außergewöhnliches, die übrigens im Jahr 2025 auch wieder stattfinden, vom 6. bis zum 9. Juni. Es gibt seit Montag Tickets. Das ist über Pfingsten, das heißt, das geht von Freitag bis Montag. Der 9. ist der Pfingstmontag und die Senioren sind auch diesmal dabei.
Das heißt, ich könnte auch mitspielen.
Du könntest auch mitspielen, ja. Da würde ich vielleicht auch ein Interview danach machen, wenn den Titel gewinnst oder nicht.
Nee. Ich glaube, dann ich fokussiere mich auf andere Sachen.
Du fokussierst dich auf andere Sachen. Also das war mein Platz 5.
Okay, ja. Jetzt möchtest du, dass ich einen Platz 5 mache.
Ja, das muss ja nicht irgendwas, das kann ja nur leistungssportlich sein, das muss ja jetzt nichts Buntes sein. Also wir haben ja schon über ein paar Namen gesprochen zum Beispiel.
Ja, naja, die Frage ist des Einordnens der ganzen
Gesamtsituation. Ja, du kannst ja sagen, wir sind auf dem geteilten Viertelplatz.
Ja, ja.
Platz 2 Viertelplätze.
Also. Ja, also was für mich jetzt mal auch, und ich bleibe jetzt im Augenblick mal bei sportlichen Sachen, weil auch wenn wir keine Titel gewonnen haben, bis auf eben diesen herausragenden Titel des Weltmeisters oder der Weltmeisterin von Annette, wenn ich jetzt einfach mal so Revue passieren lasse, das, was Patrick Franziska gespielt hat beim Smash, wo er ins Finale kam, ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch unter die ersten 5.
Richtig, und zum ersten Mal dadurch auch in die Top 10 der Welt gekommen. Also das war für ihn auch ein Meilenstein. Und er hat dann, glaube ich, auch alle Top, war das schon da, wo er jetzt alle Top stehen ist, hat er schon davor gegen Van Zedong gewonnen gehabt.
Vorher auch schon mal gegen Van Zedong gewonnen.
Aber gegen Malone nicht?
Gegen Malone auch in Budapest.
Okay, dann war das davor schon, dass er alle paniert, hätte ich gesagt. Alle geschlagen hat. Okay, gut, du warst noch ein guter 5. Platz. Du machst das super, Richard. mein 4. Platz ist auch nochmal was eher Buntes und das war die Stimmung in Paris in der Tischtennishalle, die für Tischtennis herausragend war. In Montpellier muss es...
Das habe ich nicht verstanden.
Hast du jetzt irgendein Keyword gesagt,
was ja, deine ich große glaube, Box? Ich glaube, die Box hört zu. Wahrscheinlich gibt es einen parallelen Podcast schon.
Ach du liebes bisschen. Das wäre cool, wenn das direkt geschnitten und veröffentlicht wäre, wenn man fertig ist. Das wäre mal, wär mal eine KI-Erfindung, dass ich mir das nicht nochmal anhören und schneiden muss. Nein, ich fand die Stimmung herausragend. Von der Lautstärke her und von dem Enthusiasmus war natürlich ein bisschen Olympia geschuldet, aber ich glaube auch ein Stück dem französischen Publikum. Downside war vielleicht so ein bisschen, dass es dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen rücksichtslos war zu den anderen, die noch gespielt haben, aber eigentlich haben alle Spieler auch gesagt, dass das für sie okay war. Besser eine super Stimmung mit ein bisschen, dass man halt dann mal durch den Jubel durchspielen muss, als andere Veranstaltungen in diesem Jahr, wo dann trotz großer Bedeutung nahezu kein Zuschauer war, oder ich erinnere an Durban. Wie hast du das erlebt?
Ja, also du, unterm Strich muss ich sagen, wir beschweren uns immer, wenn es nicht genügend Zuschauer gibt und wenn die Stimmung nicht so ist, wie man sich das vielleicht wünscht. Und natürlich, ich habe das gesehen, habe das natürlich auch noch im Kopf. Wir haben auch den einen oder anderen Spieler, die eine oder andere Spielerin gehabt, die eben dann gesagt hat, puh, das ist schon, wenn dann dieser Jubel aufbrandete, weil auf Tisch 1 vielleicht gerade ein Franzose gespielt hat. Und man spielt auf Tisch 4, da haben natürlich auch dann die Zuschauer keine Rücksicht genommen, ist aber auch nachzuvollziehen. Und insofern kann ich mich da sehr, sehr gut anschließen, dass die Stimmung in Paris insgesamt, ich habe das eigentlich vergleichbar nur in China gesehen, dass das wirklich Zuschauer so euphorisiert waren, sich so hineingearbeitet haben, dass die es wirklich auch Menschentrauben an den Fernsehern in Restaurants gab in Frankreich. Also die Stimmung in Paris, die sehe ich auch als ein Top 5 an.
Also gut, dann das heißt, das ist dann auch dein Fetterplatz sozusagen.
Sozusagen, genau, gehört auch da rein. Also dadurch, dass ich das jetzt aus dem Bauch so ein bisschen mache, ist es schwierig, da eine genaue Reihenfolge zu machen. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Den sollte man in den ersten 5 auf jeden Fall drin lassen.
Okay, dann mache ich gleich weiter mit meinem dritten Platz. Jetzt kommen bei mir eigentlich nur noch Dinge, die auf der Hand liegen. Und das ist Benedikt Duda. Du hast Patrick Franziska genannt, ich nenne jetzt mal Benedikt Duda, weil es für mich bei Benne noch überraschender kam, würde ich sagen. Also seine Leistungen dann insbesondere bei der EM, nachdem er auch aus einer Verletzung kam, hat es gleich noch bestätigt, dann in geht es die Box wieder an, wenn ich Montpellier sage?
Nein.
in Montpellier und der sich irgendwie, ich meine, der Benne ist ja schon immer ein Arbeiter, einer, der sich da wirklich viel investiert in den Sport. Ich meine, das machen alle, aber er vielleicht nochmal einen Ticken mehr und schon vor Jahren irgendwie gesagt hat, er will in die Top 10, wo dann alle so ein bisschen geschmunzelt haben und jetzt ist er gar nicht mehr so weit weg, also ist natürlich schon noch ein Stück weg als Nummer 17 der Welt, aber mal Hand aufs Herz, hättest du ihm das wirklich so zugetraut, dass er das dann, also nicht nur als eine Eintagsfliege ist, ich meine, der hat gestern jetzt zum Beispiel schon wieder gegen Dangi 3-0 in der TTBL gewonnen, hat ein gutes Spiel gemacht, dass der wirklich so einen Sprung macht und wirklich jetzt auch, das hat er ja selber angekündigt, auch so ein bisschen, um Los Angeles zu kämpfen, da aber auch wirklich ein Kandidat ist, in diese Phalanx einzubrechen, der besten drei.
Also es ist schwierig immer zu sagen, das traue ich jemandem zu oder das traue ich jemandem nicht zu. Ich will es mal so ausdrücken, als er angefangen hat, Profi zu werden, da hat man wirklich gesagt, na ja, wo kann das am Ende hingehen? Kann das unter die ersten 50 gehen? Vielleicht schwierig. Aber dann hat er jedes Mal sein Umfeld eines Besseren belehrt. Und wichtig ist, dass man sich nicht selbst eine Grenze setzt, dass man diesen Glauben hat, ich kann da eine Menge drauflegen. Der Unterschied von einem Beneduda vor ein paar Jahren zum Beneduda heute ist tatsächlich, dass er nicht nur aus der Ecke kommt, viel hilft viel, dass ich über unglaubliche Umfänge fahre, sondern dass er tatsächlich jetzt auch kleine Dinge reinarbeitet in sein Spiel, kleine Dinge in seiner Trainingssteuerung besser macht, also zwischendurch auch mal einfach sagt, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen eine Pause machen, weil man wird nicht durch die Pause gut, aber mitunter in der Pause, weil man da eben ein paar Dinge einsickern kann. Er hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht um seinen Aufschlag, hat da wirklich ein paar Kleinigkeiten, Nuancen verändert, verbessert. Und ja, also für mich wäre der Benne nicht die Nummer 3, sondern die Nummer 2. Weil und da eben in Kombination, dass er eben nicht nur diese Europameisterschaft so herausragend gespielt hat, sondern in Kombination direkt danach das Ganze nochmal bestätigt hat.
Genau.
Ja, und das ist natürlich etwas, was für mich Potenzial für auch den ersten Platz gehabt hätte. Aber ist auf jeden Fall die Position 2 für mich. Aber
jetzt was dann die Position 3?
Genau, und jetzt die Position 3, die bleibt für mich eben auch im direkten im Tischtennis. Für mich ist die Position 3 das Mixed. Annette und Patrick.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Das neue Traummix.
Ich weiß nicht, ob es das neue Traummix ist, aber tatsächlich, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen verschiedene Paarungen im gemischten Doppel ausprobieren. Und dann Patrick, der ja bekannterweise ein guter Doppel- und Mixspieler ist, dann eben gemeinsam mit Annette Kaufmann die Freude, die die beiden eben hatten und wie die dann auch da angetreten sind bei den Europameisterschaften, das hat total viel Spaß gemacht, denen da zuzugucken, weil die haben sich so gegenseitig gepusht und auch, dass am Ende auch Annette als Beispiel so enttäuscht war dann im Halbfinale. Das zeigt ja auch was, dass die beiden wirklich gesagt haben, okay, wir wollen hier antreten, wir probieren das aus und das passte von Anfang an. Und das, was die dort zwischendurch eben gespielt haben, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass das in meine Top 3 reingehört.
Sehr gut. Also Onkel Franziska und Annette im Mixed. In Anlehnung an Onkel Boll, wie er in China mittlerweile genannt wird. Finde ich auch eine spannende Kombi, sowohl spielerisch als auch charakterlich.
Ja.
Also Annette ja sehr, sehr extrovertiert, sehr quirlig. Franz ja auch eher so ein nachdenklicherer, teilweise ruhigerer Typ. Also ich glaube, das könnte sich ganz gut ergänzen. Also bin ich jetzt dran mit Platz 2, ne? Weil den hast du ja schon genannt. Das war bei dir Bennett Duda. Bei mir ist tatsächlich Annette, über die haben wir schon gesprochen. Deswegen würde ich da jetzt dem nichts weiter hinzuzufügen. Und mein Platz 1, der ist vielleicht bei dir, Annette?
Warten wir es nochmal ab.
Ja. Okay. Mein Platz 1 ist tatsächlich Timo Boll, ja, weil er hat dieses Jahr, und das ist ja dann wirklich so eine kleine Zäsur auch für den Tischtennissport in Deutschland, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das, was irgendwie unvermeidlich war, worauf die Leute vielleicht auch schon auf Jahre warten oder seit Jahren befürchten, ist jetzt...
auf Jahre warten, ja, darüber musst du mit ihm nochmal sprechen.
Ja, Jahre befürchten, dass dieser Tag irgendwann kommen muss und dann diese Endgültigkeit, dass er das erstens angekündigt hat und dann zumindest auf internationaler Ebene direkt durchgezogen hat. Es war natürlich sehr emotional, ich glaube auch für uns, die da so ein bisschen einen direkten Bezug haben, aber ich glaube für alle Tischtennisspieler in Deutschland, für die ja, da beziehe ich mich ja mit ein, Timo Boll halt auch wirklich eine herausragende Rolle spielt. Viele haben wegen ihm das Tischtennisspielen angefangen, sind dabei geblieben, war vielleicht die Motivation, jede Woche da in die Halle zu gehen und dass er halt jetzt sein Karriereende da ankündigt und dann in Paris zumindest international auch besiegelt. Wir waren auch noch live dabei, wo er seinen Rücktritts Brief unterschrieben hat.
Ja, genau. Wir wollten es ihm noch wegnehmen.
Genau, gibt es das Video, du wolltest es ihm noch wegnehmen, wo er dann quasi, also an WTT, dass er dann quasi auch aus der Rangliste rausgenommen wird und da nicht mehr Teil dieses internationalen Wettkämpfe ist. Und ja, dieser Moment, wo er dann in der Halle stand auch und von allen gefeiert wurde, der war schon, der war schon sehr emotional, muss man sagen. Und rein sportlich müsste man sagen, Annette ist eigentlich die Nummer 1, ja, aber Annette steht am Anfang. Ich glaube, über die werden wir in den nächsten Jahren noch sehr, sehr oft reden, wenn sie Erfolge feiert, da bin ich mir fast sicher. Und bei Timo ist halt jetzt so ein bisschen der Abschied, deswegen habe ich ihn mal auf Platz 1 gesetzt. Wir haben uns ja, glaube ich, auch schon dem Jahr mal drüber unterhalten, über seinen Rücktritt. Ja. So, was ist dein Platz 1?
Ja, mein Platz 1 sind in diesem Jahr natürlich in Kombination mit Annette die Damen. Ich glaube, dass wenn man das alles so Revue passieren lässt, was da alles geschehen ist, angefangen von dieser ganz schlimmen Verletzung von Han Ying, die sich übrigens so als kleinen Kickoff wieder ja im Training befindet und ich denke 25 wieder angreifen wird.
Sehr gut.
Aber in Kombination mit dem vierten Platz der Damen, wo Annette natürlich auch einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen hat, wie die Kombination mit Nina, mit Verletzungen, am Ende dann Yuan rein, Nana im Doppel, aber auch eben so ein bisschen alles angeschlagen, dass das am Ende dann zu diesem vierten Platz gelangt hat, finde ich herausragend. Und dann eben diesen Drive weiterzunehmen mit Annette als Weltmeisterin, als Speerspitze von diesem Erfolg jetzt im Jugendbereich. Deswegen mein erster Platz dieses Mal geht an die Damen.
Der ist auch völlig verdient, muss man sagen. Ja. Wenn man überlegt, was das für ein, ich sag mal, Chaos oder Drama da war in Paris im Vorfeld, das war dann wirklich herausragend. Und ja gut, dann haben wir unsere Top 5, ja? Jetzt können wir mal schauen, was die unsere geliebten Zuhörer geschrieben haben. Ich habe es mal unterteilt in Leistungssport und ich sage mal in ihre persönlichen Highlights. Also was den Leistungssport betrifft, dann gehen sie ziemlich d'accord mit uns. Also da steht Annettes WM-Titel ist auf Platz 1, Annettes Olympia ist auf Platz 2, Timos Abschied ist auf Platz 3. Annettes deutsche Meisterin ist auf 2, genauso wie die Jugend-WM im Allgemeinen. Explizit wurde tatsächlich auch noch Annette gegen Miwa Harimoto genannt in Paris. Das war natürlich auch ein herausragendes Spiel. Mehrere Stimmen hat auch Truls gegen Wang Shukin in Paris gewonnen, wo er gewonnen hat. In der zweiten Runde war das, glaube ich, schon. Franzi Schreiner hat er auch geschrieben, Satsuki Odo von nicht gerankt zur Champions-Siegerin.
Die hatten wir in der Olympia-Vorbereitung, ja. Die haben wir gut gemacht.
Die habt ihr gut gemacht. EM in Linz haben wir schon drüber gesprochen, Duda schlägt Lebrun. Das war natürlich auch ein herausragendes Spiel. Und ein herausragendes Spiel muss auch, jetzt musst du mir helfen, wie er genau ausgesprochen wird, Benjamin
der junge Iraner. Ich sag Benjamin Farachi, genau.
Gegen Wang Shuqin. Ja, da sagen wir ein paar Worte dazu. Wie kann das passieren? Ich habe den jetzt auch bei der Jugend-WM gesehen. Der ist, glaube ich,
Halbfinale, U15. Genau. Das ist ein sehr guter Spieler. Ja, er wird jetzt auch ein paar Tage nach Düsseldorf kommen. Also unterm Strich, ich will jetzt nicht sagen, gar keine Frage, das ist eine große Überraschung, dass er hier Wang Shuqin gewinnt. Muss das immer von beiden Seiten natürlich sehen.
So viel wie der verliert, da hättest ja du eine Chance zur Zeit bei Wang
Shuqin. Ja, weiß ich nicht. Hat sich ja dann am Ende dann doch ein bisschen wieder gefangen. Ja, aber im Gesamtkonzept muss man halt schon sagen, dass Iran einfach eine Tischtennis-Tradition hat, dass da immer wieder vernünftige Spieler rauskommen, nicht nur die beiden Brüder Noshat und Nima. Und ja, Farachi ist für mich sicherlich ein sehr, sehr großes Talent. Wollen wir mal schauen, er hat natürlich jetzt ein paar Sachen ganz frei spielen können, wie gut er wirklich ist. Also wie gesagt, im Januar kommt er nach Düsseldorf, dann gucken wir uns das nochmal auch in Ruhe an. Aber Iran ist, was diese Sachen angeht, im Tischtennis immer wieder in der Lage, eben nächste Talente zu entwickeln. Die machen das sehr, sehr professionell.
Wie kann man sich das vorstellen? Haben die in Iran dann Trainingszentren?
Verschiedene Trainingszentren. Die haben ein Trainingszentrum in Teheran. Die haben eine Möglichkeit zum Trainieren auf Kish Island. Das ist ganz, 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 ganz spannend. Das ist tatsächlich so eine vorgelagerte Insel, wo eben tatsächlich auch Trainingslager stattfinden. Also ich war ja da ein-, zweimal auch mit involviert vor vielen, vielen Jahren mit Noshat und Nima. Ja, da ist tatsächlich Tischtennis als Sportart auf einem sehr, sehr hohen und professionellen Niveau. Es gibt eine iranische Liga. Auch da ist es dann so, dass natürlich die also vergleichbar nicht vom Level 1 zu 1 wie in der Bundesliga, aber da gibt es wirklich durchgängige Ligen. Einige Spieler schaffen dann den Sprung nach Europa. Wie gesagt, ich weiß, dass Noshat vor vielen, vielen Jahren auch mal damit geliebäugelt hat, in die Bundesliga zu gehen. Am Ende sind sie jetzt in Frankreich. Also da ist Tischtennis auf einem hohen Niveau. Und der junge Farachi ist jetzt sozusagen, ja, so die nächste Generation. Also spannend.
Oh, kennst du die aus der Werner Schlager Akademie-Zeit
noch? Tatsächlich aus der Werner Schlager Akademie. Die sind sehr, sehr regelmäßig zu uns gekommen nach Wien. Und ich war dann so ein Stück weit auch der, ich sag mal, der zuständige Trainer, der dann mit denen auch in Phasen gereist ist. Und ich war zweimal auch im Iran und habe dort eben mit einer ganzen Truppe eben Training gegeben. Wer ihn noch vielleicht kennt, den bekannten Schein, das ist Mohammed Reza Akhlaq-Fassand. Ja, ist also ein super Name. Er lebt mittlerweile in Amerika, war jetzt auch bei der Jugend-WM und ja, also da gibt's Afshin Rosi, also wirklich viele, viele Spieler, die auf einem guten Level sind.
Ja, und
ich habe nur gelacht. Er hat sich bei mir tatsächlich damals dann vorgestellt und er sagt, hallo, ich bin Mohammed Reza Akhlaq-Fassand. Und dann guckte ich ihn so an und dann sagt er, call me Shine. Dann sage ich, okay, alles klar, das kann ich mir merken.
Ja, aber das ist ja jetzt interessant, das wusste ich gar nicht, weil ich finde ja, das ist meine subjektive Meinung, Norschad schon grenzwertig am Tisch, so sein Verhalten. Wie ist der abseits des Tisches? Ist der,
ganz ruhig und ganz nett und ganz offen und also das sind richtig, also tolle, aber toller Sportler.
Aber warum sind die denn so?
Naja, ein bisschen offensiv sind sie tatsächlich und manchmal auch vielleicht ein Stück drüber. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit Iran oder irgendwelchen.
Das habe ich gar nicht gesagt.
Also auch mit der Gesamtgeschichte zu tun überhaupt nicht. Das ist einfach vom Spielertyp sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben das ja auch manche, die dann am Tisch sozusagen durchdrehen, aber eben außerhalb ganz, ganz nette, liebe Kerle sind. Und so ist das bei Norschad ganz genauso.
Ja. So, dann habe ich das eigentlich was für Ping Pong und Brause Stammtisch.
Jo.
PPP Stammtisch, ja, den haben wir letztes Jahr, glaube ich, haben wir den eingeführt irgendwann. Ja, da sind ein paar ganz witzige Sachen dabei, so die persönlichen Highlights von den Leuten. Der Account von TV Huda hat zum Beispiel geschrieben, Herbstmeister TV Huda. Dann Sassentl 18, mein Sieg in der Kreisliga A im Breisgau gegen 200 Punkte mehr. Hast du gegen jemanden gewonnen, der 200 Punkte mehr hatte?
Ich weiß gar nicht. In den letzten 10 Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich habe. Also das müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Zu wenig.
Zu wenig, ganz sicher.
Jemand hat geschrieben, auch die Stimmung in Paris, Tobi 1991, damit zusammenhängend live bei Olympia dabei gewesen zu sein. Simi der Echte, die 1200 TDR-Punkte geknackt zu haben. Katharina Urlaub, auch ein guter Name. Als ich in einem Satz einen Punkt gemacht habe und mein Gegner mich gefragt hat, wie ich den Ball so clean rübergeschossen habe.
Das ist in Ordnung.
Das ist ein gutes Highlight,
ja,
oder?
Ja, das ist in Ordnung. Also ich weiß, ich habe in jetzt kommen mir so die alten Geschichten aus Wien. Das sind dann meist die besten. Ich habe mit dem Michi Bugani, ich weiß nicht, wer den noch kennt, vielleicht wenn aus Österreich jemand zuhört. Hat auch viele Jahre erste österreichische Liga gespielt und wir haben dann zwischendurch mal in der Mittagspause auch mal ein paar Sätze gespielt und ich traf dann, schöne Grüße an Anti Ricci von Anfang, ich traf dann eine Rückhand und daraufhin guckte er mich an und sagt, ich krieg den Wiener Schmäh nicht hin, deswegen lass ich es einfach mal so stehen und zitiere Michi von Bugani, Richard, bleib doch bitte im Rahmen deiner Möglichkeiten.
Ja, das ist dann das Gegenteil.
Ja.
Wolkenmädchen, meine Teilnahme an den TT-Finals in Erfurt. Ja, das ist sicher ein cooles Erlebnis gewesen. Tarek Affelt, Erreichen des Sommerteam-Cups. Da war ich dieses Jahr auch beruflich zum ersten Mal. Hab da ein bisschen Videos gemacht und so. Ist auch echt ein cooles Event, super organisiert, wo sich dann diese ganzen Gewinner vom Sommerteam-Cup treffen und da den Titel ausspielen. Und da wird in der obersten Klasse auch schon... Ja, da wird man sich so in den 2000er-Bereich, da wird wirklich richtig, richtig gutes Tischtennis auch gespielt. Es ist, glaube ich, auch in Kombi dann mit in Saarbrücken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nächstes Jahr ist es gar nicht mehr dort. Ich weiß es gar nicht genau. Ist das echt eine schöne Sache, ein gutes Event gewesen. T-Foto 76, Top 10 Teilnahme. Meine Sohnes in der U11 und Finale sind Erfolg natürlich. Xelag TT, diese Namen sind sensationell. Als ich beim Damen-Halbfinale Olympia live in der Halle war, ja, da waren wir auch in der Halle, das war...
Ja. Ja, also wenn er...
War gegen Japan.
Ja.
Genau.
Genau. vielleicht das Spiel von Annette gegen Miwa, ja.
TT Pios, auch Finals in Erfurt. Ist oft dabei, die TT Finals in Erfurt. Also an alle, die da mal ein bisschen unken, alle, die dort waren, hat es auf jeden Fall gefallen. Deswegen kommt auf jeden Fall 2025 auch oder versucht euch dafür zu qualifizieren. Da wird ja auch in den Leistungsklassen gespielt. Als ich live dabei war, als Annette Kaufmann deutsche Meisterin wurde und generell die Atmosphäre bei den Finals. Jan Schmauder, den haben wir letztes Jahr auch. Das ist der, der mit Philipp Floritz, ich glaube, auf Mauritius war für einen Social Project. Der war jetzt auf Teneriffa mit einem Tischtennislehrgang mit Parkinson-Spielern und Spielerinnen. Also Jan wird da aktiv, sehr cool. Und dann habe ich noch Vingras Kiotta, dass ich die Möglichkeit hatte, mit Timo ein paar Bälle zu wechseln. Das ist,
ja,
das haben nicht viele. Also wenn man das hinbekommt, das ist sicherlich nicht schlecht.
Wir müssen eigentlich nach Horbach oder nach Langselbold nochmal probieren zu bekommen, oder?
Ja, nach Horbach ist schwierig, da hat er schon mal schlechte Erfahrungen gemacht.
In Horbach?
Nee, in Düsseldorf. Da hat er mal ein Spiel gehabt und die Horbacher haben einen Lehrgang da gemacht in der Tischtennisschule.
Oh.
Hat er mal gemerkt, wie es in Horbach wirklich zugeht. Aber ich erzähle keine... Magst du
darüber reden?
Ich mag keine Details dazu erzählen. Nein. Keine Details hier. Und dann haben wir noch gefragt, und das stelle ich jetzt dir als erstes die Frage, was bringt 2025, beziehungsweise auf was freut ihr euch im Jahr 2025? Was ist mal aufs Tischtennis bezogen? Was bringt das Jahr 2025? Oder auf was freust du dich? Oder auf was bist du gespannt?
Also, auf was bin ich gespannt in 25? Zunächst mal freue ich mich tatsächlich darauf, dass wir uns diesem, aber du wirst vielleicht sagen, ja, mein Gott, das hau mal was raus, ja. Ja,
hau mal was raus.
Aber tatsächlich freue ich mich zunächst mal darauf, dass ich sehr, sehr gespannt bin auf den Wettkampf mit Felix, mit Truls, mit diesen Leuten, die jetzt unheimlich hoch gehypt sind, weil ich natürlich gespannt bin, halten die dieses Level, sieht viel danach aus. Ich möchte, dass wir als deutsche Herren-Nationalmannschaft dagegen halten. Und ich freue mich einfach, und das ist einfach auch für mich so, dass ja das, was mich immer wieder antreibt, ich freue mich auf unsere großen Events. Also große Events heißt, was passiert in Katar? Was passiert? Ganz, ganz spannende Geschichte, Mannschafts-Europameisterschaften. Ja, also das sind für mich zwei absolute Highlights. Und das Schöne daran ist, diese Olympia-Phase, da wird natürlich über Olympia immer alles überstrahlt. Und man kommt gar nicht zum Durchatmen, weil alles denkt man schon ab Januar, Februar, okay, dann ist diese Nominierungsphase. Dann muss man mal eben vielleicht noch eine Weltmeisterschaft spielen und ist aber schon auf dem Sprung weiter zu den Olympischen Spielen. Ich glaube, wir haben nächstes Jahr einen ziemlich verlässlichen Kalender. Ich glaube, dass wir hoffentlich eine Chance haben, die großen Meisterschaften noch mal ein bisschen besser vorzubereiten. Ja, und dann geht's halt darum, einmal zu sagen, okay, nach Möglichkeit die Hierarchie immer wieder neu herauszufordern. Ich habe es am Anfang gesagt, es ist total viel in Bewegung. Und worauf ich mich natürlich auch 25 freue, ist unsere jungen Spielerinnen und Spieler zu beobachten und gleichzeitig die erfahrenen Spieler so ein bisschen wieder mit zu pushen, denn wir haben eine spannende Phase gerade. Also spannende Phase, dass wir haben jetzt einen Timo, der aufgehört hat, aber wir haben nach wie vor eben um einen Dimitri, um einen Patrick, Benne, Dang, Spieler, die auf einem unglaublich hohen Level spielen und wir hoffen natürlich, dass wir einen André danach schieben können. Ja, und das wird natürlich eine hochspannende Geschichte sein im Damenbereich. Wo geht jetzt der Weg weiterhin? Nina hoffentlich weiter mit einem stabilen Rücken. Ich finde es total spannend. Ich war vor zwei Tagen in Düsseldorf, hatte mit Ying die Möglichkeit zu sprechen, habe mir da nochmal die beiden OP-Narben kurz mal zeigen lassen, ja. Und das finde ich total spannend. Da freue ich mich drauf, dass jemand, der eben so schwere Verletzungen hat, sagt, nee, ich will da zurück. Ich möchte da wieder angreifen. Das Jahr, was ich letztes Jahr vielleicht verloren habe, das hänge ich hinten dran an meine Karriere. Also das sind viele, viele Dinge, wo ich sage, da gibt's ganz spannende Konstellationen. ganz anders als vielleicht vor ein paar Jahren, wo man sagt, naja gut, also jetzt ich möchte einen Europameistertitel verteidigen und man wird dann das zweite oder dritte Mal Europameister. Ja, wir sind in einer Realität, wo wir einzelne Titel unglaublich feiern. Vielleicht kommt es aber auch gar nicht dazu, weil die anderen eben auf dem gleichen Niveau sind oder manchmal auch eben besser. Also diese unklare Hierarchie und dass jedes Mal eben das neu ausgespielt wird, darauf freue ich mich.
Das ist Wahnsinn. Du bist einfach, das freust du dich darauf, dass wir vielleicht nicht mehr die Nummer 1 in Europa. Das
Ich würde mich mega darüber freuen,
wenn wir noch mehr darüber freuen, wenn wir immer noch so dominant werden, wie wir es vor ein paar Jahren noch werden.
Ja, aber wir haben das ja quasi, das ist ja eine normale Geschichte, dass alles in Wellen geschieht.
Genau,
ja. Und auf diese neue Realität, wie wir damit jetzt insgesamt umgehen.
Dass wir jetzt Außenseiter sind.
Ich sag nicht, dass wir Außenseiter sind. Aber es ist nicht die Frage, du gehst zu einer Meisterschaft und kommst du mit zwei Titeln nach Hause oder nicht. Ja, und da eben sich einzuordnen und zu gucken, was passiert da, das ist ja total spannend.
Ja, ich kenne das als Nürnberg-Fan, weiß ich, wie das ist, immer gegen den Abstieg zu spielen. Und da freut man sich über Siege viel mehr, als wenn man als Bayern-Fan ständig gewinnt. Aber dafür verleben wir halt auch. Naja, egal. Ich sag dir mal, was bei Instagram geschrieben wurde. Laura STT freut sich auf Annette Kaufmann. Paul Feist freut sich aufs Final Four in der Champions League. In Saarbrücken ist es wieder, 31. Mai, 1. Juni. Könnte ein richtig cooles Event werden, auch mit, ich glaube, Düsseldorf würde auf Montpellier laufen, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe,
im Viertelfinale. Wenn ich das richtig habe, im Viertelfinale,
also dann genau. Entweder mit Timo Boll oder mit den LeBron-Brüdern. Mühlhausen ist, glaube ich, noch im Rennen. Die haben ja da die zwei
Lian Chinesen. Lian Kung und Lin Gaoyuan.
Auf der Rangliste stehen. Natürlich die Gastgeber Saarbrücken. Und da gibt es echt noch, es könnte ein richtig hochklassiges Event werden. Also das ist sicher keine schlechte Idee, sich darauf zu freuen oder hinzugeben. Joachim D. schreibt, mehr Ping-Pong und Brause folgen. Schauen wir mal, was wir hinbekommen im Jahr 2025.
Also wir bleiben auf jeden Fall, es wird uns weitergeben.
Es gibt uns weitergeben, ja. Also es gibt jetzt, es wird uns weitergeben. Ich dachte vielleicht im Zusammenhang mit unserem Lied, was wir dann noch singen.
Ach so, ja.
Das vielleicht kommt, dann eh keiner mehr zuhören. Also deswegen schließen wir die
Tür. Also wir sollten es zumindest ausschließen, dass wir eine Folge komplett singen.
Ja,
das machen wir nicht.
Gute letzte Jugendrückrunde, schreibt Jula S31E. Kannst du dich noch an deine letzte Jugendrückrunde erinnern?
Tatsächlich nicht an meine letzte Jugendrückrunde, aber das sind dann halt solche Augenblicke, die in einem in Erinnerung bleiben. Ich bin mit meinem Heimatverein, der TG Niederroden, mal südwestdeutscher Schülermannschaftsmeister geworden. Das werde ich nie vergessen.
Ja. Ich kann mich lustigerweise ja an den Tisch stellen, also ich kann mich ja schon in der Woche nach dem Spiel nicht mehr an die letzte Wochenende erinnern, wie ich da gegen wen gespielt habe, aber ich kann mich tatsächlich an die letzte Jugendsaison erinnern, das war in der Bayernliga, also Bayernliga Jugend, das war damals die höchste Liga, die es in der Jugend zu spielen gab, natürlich haben natürlich schon bei den Herren mitgespielt, muss man fairerweise sagen, aber wir hatten mit dem TTC Tiefenlauda im Jahr davor, glaube ich, die Meisterschaft auch gewonnen und das war dann die zweite Saison und ich habe in der Hinrunde ungelogen, 9 Spiele im 5. Satz immer zu 9 verloren. Nicht zu 8, nicht zu 10, nicht zu 12. Ich habe immer im 5. Satz 11-9 verloren. Hatte dann eine ausgeglichene Bilanz und habe wirklich schlecht gespielt. Habe dann in der Rückrunde aber, glaube ich, fast kein Spiel mehr verloren. Das weiß ich noch. Also da, ich würde sagen, damals war ich besser, als ich heute bin. Und da war ich 17 oder 18. Und ich kann mich an diese Saison, kann ich mich tatsächlich noch erinnern, vor allem an dieses prägende Ereignis, dass ich alle Spiele im 5. Satz, die ich verloren habe, zu 9 verloren habe. Das habe ich, vielleicht habe ich es irgendwann noch mit Absicht gemacht, damit ich die Geschichte
heute
20 kann. Jahre später erzählen kann. Mikey BM, das Wichtigste ist Gesundheit, was er sich für 2025 wünscht, dass ich weiter gut Tischtennis spielen kann. TPRK Luxa schreibt, ich will endlich höher spielen im Tischtennis. Wer will das nicht? Kann man das Heft des Handelns, man ist das Glückes selber, das Glückes
deines, Schmied. Man ist selbst seines Glückes Schmied, genau. Ja, hört eine unserer früheren Folgen, wo wir die wichtigen Trainingstipps nochmal zusammengestellt haben.
So müssen wir auch mal wieder mehr machen im Jahr 2024.
Weiß nicht, 25.
25, wir sind schon, aber wir sind auch bald fertig, wir sind schon bei über einer Stunde wieder. Alan Karic schreibt, er freut sich auf TTC OE Bad Homburg, die zum Jahresbeginn beim Pokalfinal vorspielen.
Starkes,
weißt du da, ob du schon wieder vielleicht im Einsatz bist als Co-Kommentator? Oder?
Also ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich bin auf jeden Fall vor Ort.
Sehr gut. Und Luca wünscht sich, dass das Jahr 2025, und das ist dann auch der letzte Beitrag, hoffentlich erfolgreich wird.
Ja, ja, und normal, ich komme dazu, ich habe das ja auch ein paar Mal jetzt hier so auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Also ich sag mal, die Gesundheit ist wirklich das Wichtigste, ohne jetzt zu viel Seriosität ja, auszustrahlen. Aber ich glaube, das muss man einfach zunächst mal konstatieren.
Nicht nur erstmal sagen,
das ist tatsächlich auch so. Und wenn du mal rechts und links guckst, ja, ich hoffe, wir haben Ruhe.
Ja. So, und dann habe ich zum Abschluss, Richard, noch eine entweder oder 2024 Weihnachtsedition, also das, was wir mit unseren Gästen immer machen. Mhm. Wie nennen wir es nochmal? Oh Gott, ich kann schon nicht mehr dieses Jahr.
Unser Frage- und Antwortspiel.
Ja, wie hieß denn das? Das muss ich rausschneiden dann. Ping-Pong. Ping-Pong?
Das musst du wirklich rausschneiden.
Ich weiß es wirklich. Gott, ey, ich bin schon... Wie hieß es? Ihr wisst, was gemeint ist. Das mit den 11 Fragen. 11 kurzen Fragen mit den 11 kurzen Antworten. Spiel Ping-Pong hieß es doch.
Hieß das Ping-Pong?
Ich glaube schon. Oh Mann, ey. Naja.
Wir haben wirklich zu wenig Folgen gemacht. Wir müssen mal eine drauflegen wieder.
Ja. Ich fange einfach mal an, ne? Also das sind halt jetzt Fragen mit 2024er Bezug. Mhm. Und du kennst die Regeln. Nicht zu lange antworten.
Okay.
Also eigentlich nur ein Wort. Manchmal sind es aber auch Ja oder Nein Fragen. Wie die erste zum Beispiel. Anlässlich jetzt auch des letzten WTT-Events. TT-Videobeweis, ja oder nein?
Ja.
Hättest du, zweite Frage, die Murregard Snake gespielt oder wärst du eher derjenige gewesen, der drauf reinfällt?
Ich wäre derjenige gewesen, der drauf reinfällt.
Ich auch. Felix Schlägerwurf in Linz, geht aus deiner Sicht gar nicht oder ist eher so eine Jugendsünde?
Also eine Jugendsünde, sollte nicht mehr passieren, aber zeigt, wie viel Emotionen da einfach auch im Tischtennis sind.
Genau.
Ich verzeihe ihn.
Du verzeihst, das wird ihm viel bedeuten. hat nach dem Spiel gegen Bennett Duda den Schläger so richtig in die Bande gedonnert, dass die dann auch kaputt war, die LED-Bande. Ja, wurde, glaube ich, auch hinlänglich diskutiert. Oh, jetzt bin ich gespannt. Annette Kaufmann, irgendwann mal Top 10, ja oder nein? Ich weiß, du kannst nicht Nein sagen, nee. Das geht nicht. Wenn du Ja sagst, du willst natürlich wieder keinen Druck aufbauen, deswegen. Ich wollte ja dich auch dieses Jahr mehr herausfordern. Ne?
Du hast es ein paar Mal probiert, aber ich habe es bisher ganz gut umschifft, muss ich sagen.
WM 2025, gewinnt China alle Titel, ja oder nein?
Ich befürchte ja.
Dubai-Schokolade oder Dominosteine zu Weihnachten?
Dominosteine.
Mixed World Cup, tolles Event oder das eine Event zu viel im Jahr?
Ein Event zu viel.
Wenn du die Möglichkeit hättest, lieber Anti oder Noppa auf die Rückhand kleben?
Lieber gar keinen Belag. Wird der Schläger leichter und ich kann besser mich bewegen.
Los Angeles habe ich schon im Kopf, ja oder nein?
Ja.
Inwiefern?
Als dass man natürlich jetzt schon überlegt, welche...
Ein Eichhörnchen.
Ein Eichhörnchen, ja, hier ist die Welt noch in Ordnung.
Ich darf die Adresse nicht sagen. Entschuldigung.
Ja, also was tatsächlich ist, natürlich spielt das immer so schon eine Rolle, welche Kombinationen man vielleicht Richtung Mannschaft, Richtung Doppel, Richtung Mixed, alles was da mit reingeht, das äugt man schon ein bisschen ganz, ganz früh. Aber deswegen im Hinterkopf und kann natürlich total viel passieren, gar keine Frage, aber es bleibt, wir haben das dieses Mal nicht geschafft, aber die Male davor ganz gut. Eine olympische Medaille, das muss im Sport eigentlich immer das Ziel sein.
Weil man muss jetzt sagen, wenn man sich überlegt, 2021, da waren es ja nur 3 Jahre bis 2024 wegen den verschobenen Olympischen Spielen in Tokio, hättest du ja wahrscheinlich auch nicht geplant, dass allein schon, dass zum Beispiel Dangi die mehr oder weniger unumstrittene Nummer 1 ist oder dass der auf jeden Fall gesetzt ist. Das hatte sich ja, 2021 war ja noch die Frage, geht Benner mit oder Dangi als Nummer 4? Und der hat ja erst dann danach angefangen, richtig aufzudrehen, dann mit dem Höhepunkt in München mit seinem EM-Titel. Und oder Annette zum Beispiel, hättest du wahrscheinlich auch nicht gesagt, dass die so, da und die Nummer 1 ist in der Mannschaft.
Vielleicht sind in 4 Jahren ein paar Spieler vorne, die man jetzt vielleicht auf der Pipeline hat.
Jetzt noch gar nicht so einen Kopf darüber
machen. Ja, aber jedes Ergebnis bewertet man natürlich für sich so ein Stück weit. Ja, und das ist ja immer dann ein Prozess, der über viele Jahre geht.
Ja, das stimmt natürlich. Gerade auch so ein Mix jetzt zum Beispiel, da, dass man dann Mix vielleicht aufbaut, das auch viel spielt, eine gute Setzung bekommt und vielleicht dann auch, das sind ja so längerfristige Dinge, das verstehe ich ja, aber jetzt.
Ich sag's dir, es ist natürlich noch weit weg. Aber wenn ich jetzt die ersten, ich sag mal, Umfragen, Anfragen dieses Nacharbeiten von 24 bedeutet natürlich, dass man irgendwann auch natürlich schon anfängt, so ein bisschen nach 28 zu schielen, aber nicht in jedem Tag, nicht in jeder Woche, aber jeden Monat überlegt man sich das schon mal kurz.
Ja, okay. Es wäre auch fahrlässig. Das ist wie in der Politik. Es wäre fahrlässig, wenn du nicht schon die Reden in der Schublade hättest. Ja?
Nein, ich habe die Reden nicht
für in der Schublade. Für die offene Feldschlacht.
Ich habe die Reden nicht in der Schublade, aber das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich kann die ziemlich schnell und gut entwickeln.
Du liest ja auch nicht vom Teleprompter ab,
oder? Nein.
Naja.
Nein.
Okay, nächste Frage. Vorletzte Frage schon. Weißer oder roter Glühwein? Oder Kinderpunsch?
Gar kein Glühwein.
Aber du bist doch Weintrinker, oder?
Ja, aber das ist für mich...
Man kann doch auch sicher...
Nein, um Gottes Willen.
Man kann doch auch guten Glühwein machen,
mit richtigem Rotwein. Nein, nein, nein. Also ein Rotwein sehr gerne mit der richtigen Temperatur, aber nicht verkocht, um Gottes Willen.
Meinst du nicht auf 45 Grad?
Nein, 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 nein. Und da das Nelkenzeug, um Gottes Willen, das geht gar nicht.
Ah, ich liebe deine Toleranz. Was ist wahrscheinlicher 2025? Timo Boll verschiebt seinen Ruhestand, seinen Tischtennis-Ruhestand, oder Richard Brause wird in sich ruhen wie ein Zen-Meister?
Also ich glaube, eher verschiebt Timo seinen Ruhestand nochmal, bevor Richard Brause anfängt, in sich zu ruhen wie ein Zen-Meister.
Sehr schön, siehst du
das mal. Das ist übrigens so nicht der Zen-Meister an sich, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, ich liebe ja Bruce Lee. Ja. Ich finde den klasse. Da kann man jetzt sagen, Mensch, so ein kleiner Mann, aber ich finde den ganz klasse. Be water, my friend.
Oh Mann, da kaufst du vielleicht auch so ein, kennst du diese Zen-Gärten, diese kleinen, wo so ein Rechen drin ist, und so diesen, so kann man auf den Schreibtisch stellen, so ein bisschen Sand drin, dann kann man so.
Ja, kenne ich, also was für mich viel spannender ist, das hat mir jemand mal geschenkt, das ist so diese, wo man sich über den Kopf dann vorsichtig streicht, diese Fünferkralle.
Ja, die du genau. Hat meine Frau immer, wenn sie eine Kleine hat, die setzt sie auch einfach nur
so
auf.
So sieht's aus. Nicht, und dann fühlt man sich so ein bisschen ruhiger, die Betonung liegt auf bisschen ruhiger.
Fängst du dann auch irgendwelche Eingebungen.
Wer weiß.
Sportlicher Natur. Ja. Ja, Richard, wir sind am Ende dieses Jahres und auch dieser Folge und unserer Podcast-Reihe 2024. Wir können mal kurz auf 2025 nochmal gucken, was die Termine, ich habe mir jetzt die Termine nicht aufgeschrieben, sondern nur die Events, die da anstehen. Okay. Du kannst sicher die Termine auch halbwegs auswendig, also klar, Final Four, aber damit geht's immer los, sowohl bei den Damen und Herren direkt am 1. Januar-Wochenende, am 4. beziehungsweise 5. Dann das Europe Top ist ein Top 24 in diesem Jahr, oder?
Ja, und wann tatsächlich.
Ist das Anfang Februar, Ende Januar immer, oder?
Ja, ich habe auch nicht den genauen Termin im Kopf, aber es ist tatsächlich so, dass es jetzt eben erweitert wurde. Einmal um die Teilnehmeranzahl und es gibt auch keinen Cut mehr, dass nur zwei pro Nation teilnehmen dürfen, sondern alle, die eben in dem Top-Bereich platziert sind, die dürfen daran teilnehmen.
Also nehmen von uns auch relativ viele dann teil.
Das hoffen wir, ja.
Grand Smasher stehen auch wieder ein paar an. Das Singapur Smash wahrscheinlich. Das ist ja
in Las Vegas, ja, in Amerika.
Singapur Smash ist immer im März, ne?
Ja, also diesmal ein bisschen früher.
Las Vegas ist im Juli, glaube ich, ja. Anfang Juli.
Ja, und jetzt wenn dann China Smash, aber den habe ich tatsächlich irgendwann im Herbst. Aber ich
Saudi Smash, den gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob so ein Fittes dann reingedrückt wird.
Möglicherweise. Deswegen sage ich, also der Terminkalender ist relativ verlässlich, aber das ein oder andere an Anpassung wird sicherlich auch.
Die WM ist
in Katar
und zwar im Mai.
Im Mai.
Genau. Champions League Final Four hatten wir schon, ist Ende Mai, Anfang Juni, TDBL-Finale Mitte Juni, glaube ich, oder zumindest.
Europameisterschaften.
Europameisterschaften in Zagreb ist September, oder?
Ja, aber ich, in Zagreb, ich glaube nicht in Zagreb, in Zadar.
Ah, in Zadar, genau, in Kroatien, ja. In Zadar, genau, nicht Zagreb. Ja, und Champions Frankfurt, das steht, glaube ich, noch gar nicht richtig fest. Ja,
aber es geht so in die Richtung, dass da im November wieder was passieren könnte.
Genau, und habe ich sonst irgendein wichtiges Event vergessen? Ist das kein Olympia? Das
steht fest. Du hast als ganz wichtiges Event unseren Podcast vergessen. Ne? Also wann wir den nächsten dann machen.
Ja, meinst du, wir müssen wieder einen Live-Podcast machen in Erfurt dann dieses Jahr? Ja, die Finals habe ich vergessen, die genau. Das aber habe ich ja schon erwähnt, 6. bis 9. Juni. Also da, wie gesagt, da gibt es Tickets in verschiedenster Hinsicht. Da kann man viel machen dort. Auch abseits der Tischtennishallen ist da wirklich viel geboten. Also vielleicht machen wir auch wieder einen Live-Podcast. Gucken wir mal.
Ja.
So schlecht war das nicht. Es war nur ein bisschen kalt.
Es war frisch,
Annette war da, es war kalt. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ansonsten bleibt uns nicht mehr so viel zu sagen, oder?
Wir haben auch ziemlich viel gesagt.
Wir haben relativ viel, sind schon bei 1,21 zumindest die Aufnahme. Ja. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns auch in diesem Jahr für das rege Zuhören, für die vielen netten Worte, die ihr uns immer gesendet habt. Oder wenn man jemanden mal über den Weg läuft bei irgendeiner Veranstaltung, da gibt es immer relativ viel Feedback, was uns auch motiviert, weiterzumachen.
Absolut, ja.
Und bleibt auf jeden Fall gesund. Das hatten wir auch schon. Feiert schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr. Wir hoffen alle auf ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2025. Und Richard, wir müssen noch ein Lied singen. Aber welches wollten wir jetzt singen?
Naja, also wir haben uns ja überlegt, dass wir Dinge so ein bisschen probieren herbeizurufen. Nicht? Also wir sind im Augenblick, wenn ich das da mir draußen anschaue, also zwar hat das Eichhörnchen, ist schon durch den Garten gelaufen.
Jetzt ist es wieder weg.
Aber jetzt ist es wieder weg, aber es ist ziemlich grün und deswegen versuchen wir Schnee herbeizurufen. Was hältst du davon?
Schneeflöckchen, Weißröckchen.
Ja,
ich glaube. Wollen wir das diesmal, wollen wir es wieder Acapellas? Da kommt der Frage durch. Acapella.
Agabella.
Das muss man auf meiner Tastatur gucken, ob das da ist. Wollen wir das a cappella singen oder wollen wir im Hintergrund das Lied laufen lassen?
Ich glaube, wir singen es a cappella.
Mhm.
Ja?
Ja? Wo geht's los?
Da geht's.
Bis wohin singen wir's?
Bis da.
Also wir sagen schon mal Tschüss wie immer. Ne? Ich weiß, das ist...
Genau, ihr könnt dann jederzeit abschalten.
Ja, ihr könnt jederzeit abschalten. Das ist extrem zum Fremdschämen. Wer noch mal die Extrameile gehen will in diesem Jahr und sich nochmal extra fremdschämen will, der bleibt jetzt bitte dran. Allen anderen wünschen wir ein frohes Fest und wir hören uns dann im neuen Jahr 2025. Macht's gut.
Macht's gut und
du zählst auf drei und wir singen.
1, 2, 3. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit. Komm, setz dich ans Fenster, du lieblicher Stern, malst Blumen und Blätter, wir haben dich gern.
Wo geht's weiter?
Da geht's weiter. Da wollten wir es noch bis zum Ende singen.
Okay. Komm.
Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu, dann schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe.
Lassen wir euch in Ruhe.
Ja.
Gute Nacht.
Tschüss.
Ciao.